Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie wieder begrüßen zur Vorlesung Philosophie der modernen Kunst. Ich habe das letzte Mal ja noch einmal einen Ausflug zurück in das frühe 19. Jahrhundert gemacht zu den Vorlesungen zur Ästhetik von Georg Wilhelm Friedrich Hegel, weil in diesen Vorlesungen Hegel eine Kunstphilosophie skizziert hat, die einerseits folgenreich war und andererseits, Sie erinnern sich, ich sagte es, einen Aspekt des Nachdenkens über Kunst betont hat, der bei den bisher referierten Konzeptionen, sei es Kant, sei es die Romantiker, sei es Kierkegaard gewesen, in der Art und Weise noch nicht zum Ausdruck kam, nämlich dass auch Kunst bei Hegel verstanden als schöne Kunst, als Ausdruck tatsächlich eines objektiven Erkenntnis- und Wahrheitszusammenhangs. Und ich habe letztes Mal darauf hingewiesen, dass Hegel diese Überlegung sehr grundlegend fundiert, indem er das Schöne tatsächlich zu einem Aspekt des menschlichen Geistes macht, nicht der menschlichen emotionalen Befindlichkeit, nicht sozusagen der Urteilskraft wie bei Immanuel Kant, diese hegelischen Vorlesungen zur Ästhetik haben deutliche Spitzen gegen Kant, sondern tatsächlich als Ausdruck seines Geistes, seines Reflexionsvermögens, seiner jetzt im hegelischen Sinne gedachten Rationalität, seiner Bewusstheit. Das heißt, es geht Hegel bei der Frage der Schönheit und bei der Frage, wie begegnen wir Kunst, nicht darum, gefällt es uns oder gefällt es uns nicht, ja? Sondern es geht darum, dass sich im Schönen so etwas wie eine Idee uns präsentiert, in Erscheinung tritt und dass wir imstande sind und imstande sein müssen, auf der einen Seite diesen Zusammenhang zwischen Wahrheit und Erscheinung zu erkennen, uns daran zu erfreuen und dass diese unsere Fähigkeit, also auch im Schönen das Wahre zu erkennen, dass wir diese dann retrospektiv auch projizieren auf die Phänomene, die nicht Resultat des Geistes sind, nämlich die Phänomene der Natur. Das heißt, wir betrachten dann Naturphänomene, Sie erinnern sich, wie Hegel ganz salopp in dieser Vorlesung begann, damit, dass wir im Alltag natürlich von schönen Dingen, schönen Bergen, schönen Blumen, schönen Tieren und ja sogar von schönen Menschen sprechen und dabei vergessen, dass Naturgegenstände an sich, vom Stein bis zum Menschen, weder schön noch hässlich sind, sondern Naturgegenstände an sich sind einfach da. Aber dass wir sie sozusagen als schön imstande sind wahrzunehmen, bedeutet, dass wir diese geistigen Prinzipien des Schönen, die für Hegel resultieren aus dem Zusammenhang von Schönheit und Wahrheit, dass wir diese Prinzipien auch auf die Naturgegenstände projizieren und diese so sehen, als wären sie von jemandem dahingehend organisiert worden und wir deshalb auch versuchen, in ihnen so etwas wie eine Wahrhaftigkeit zu erkennen, die selbst nur Resultat des Geistes sein kann. Denn Wahrheit, wenn Sie sich ein bisschen schon mal mit Hegel beschäftigt haben, wissen Sie es, Wahrheit bei Hegel ist natürlich nur möglich auf Basis der Tätigkeit des Geistes. Wahrheit ist etwas, das sozusagen auch vom Menschen hervorgebracht werden muss. Also Erkenntnis ist ja immer auch ein aktiver Prozess, aber Wahrheit ist auch etwas, und das ist sozusagen das Neue in Hegels Ästhetik, auch gegenüber seiner eigenen Philosophie, Wahrheit ist auch etwas, was in Erscheinung treten kann oder in bestimmten Phasen in Erscheinung treten muss. Das heißt, die Wahrheit ist auf der einen Seite Resultat eines abstrahierenden Erkenntnisprozesses und auf der anderen Seite kann die Wahrheit aber auch in einer konkret sinnlichen Form in Erscheinung treten. Das heißt, sie kann sich gleichsam materialisieren. Für Hegel war es natürlich klar, dass wir, wie das dann genauer aussieht und welche Konsequenzen das hat, werde ich gleich versuchen zu rekonstruieren. Aber für Hegel war es natürlich klar, dass wir Kunst nicht immer nur unter dieser Perspektive der Wahrheit betrachten. Denn die Tatsache, dass die Idee, dass die Wahrheit erscheint und erscheinen muss, also als Schein uns entgegentritt, Sie erinnern sich an diese Debatte, die ich das letzte Mal skizziert habe, ein Kunstgebild der echten Art, scheint es nur ein Kunstgebild zu sein oder ist es tatsächlich eines das hier in einem metaphysischen Sinne scheint. Aber das, sozusagen das Kunstwerk erscheint, in Erscheinung tritt, lässt es natürlich teilhaben, hegelianisch jetzt formuliert, an der Dialektik des Scheins selber. Die natürlich darin besteht, auf der einen Seite, wenn etwas in Erscheinung tritt, Sie wissen es, verweist es auf das zugrunde liegende, das in Erscheinung tritt. Und auf der anderen Seite hat der Schein immer auch schon die Bedeutung der potenziellen Täuschung, der potenziellen Fiktionalität. Ja, es ist nur so, als ob. Ja. Und Sie kennen vielleicht das berühmte Theaterstück von Thomas Bernhard, der Schein drückt. Ja. Das heißt, gerade wenn es um die Wahrheit geht, dürfen wir es auf den Schein nicht immer verlassen. Sondern das wusste natürlich auch Hegel, dass wir seit Platon diese Tradition in der Philosophie haben, dass gerade der Schein das Täuschende ist. Und dass hinter den Erscheinungen der Dinge die Wahrheit erst gesucht werden muss. Dass der Schein Schatten sind, wie es in der platonischen Höhle fast sprichwörtlich geworden ist. Das, was unsere Sinne wahrnehmen können, und wenn in dem Moment, wo Kunstwerke uns entgegentreten, nehmen wir sie natürlich primär durch die Sinne wahr, zuerst und primär, was wir nur durch die Sinne wahrnehmen können, also nur den Schein, dem wir ausgeliefert sind, durch unsere sinnliche Wahrnehmungsfähigkeit, da ist die Täuschungsgefahr natürlich immer groß. Jetzt ist das Kunstwerk aber eine besondere, so könnte man sagen, Form von Schein, denn es ist ja nicht so wie die uns umgebende Natur etwas, was uns einfach erscheint, was uns entgegentritt, in das ich hineingeboren werde, sondern es ist etwas Hergestelltes. Das ist jetzt genau der Unterschied. Ja. Der Künstler verbindet ja mit dieser Konkretion, die sich in einem Kunstwerk materialisiert, verbindet er ja schon bestimmte Vorstellungen, Ideen, geistige Konzepte. Das heißt, das Kunstwerk ist von seiner ursprünglichen Intention her schon eine Idee, die in Erscheinung tritt und die zur Erscheinung gebracht wird. Sogar die radikale Form der Konzeptkunst, die im 20. Jahrhundert entwickelt worden ist, wo der Künstler, wie Sie wissen, in einem Anfall von Askese darauf verzichtet, etwas in Erscheinung zu bringen, sondern nur die Idee aufschreibt oder die Idee skizziert, nur ein Konzept macht. Ja? Sogar diese Kunst tritt uns als Konzeptart natürlich in gewisser Weise als eine erscheinende entgegen, denn der Künstler hat Gott sei Dank nicht darauf verzichtet, das Konzept irgendwie zu fixieren. Ja? Und es gibt natürlich wunderbare Ausstellungen zur Konzeptart, da haben sie halt Skizzenbücher, ja? Notate, Anregungen, Tagebuchaufzeichnungen, Hinweise, wie ein Kunstwerk gestaltet werden könnte, und das sozusagen müssen Sie jetzt als Kunstwerk betrachten und daraus erschließen die Idee des Künstlers. Jeder, der nicht Konzeptart macht, macht er das ohnehin so, dass er eine Idee hat, wie klar oder diffus die auch immer sein mag, und versucht, die in Erscheinung zu bringen. Das heißt, das Kunstwerk ist gewisserweise immer schon etwas Hergestelltes, etwas Durchgearbeitetes und hat deshalb bei aller Sinnlichkeit, mit der es uns entgegentritt, etwas nicht Sinnliches in sich. Und dieses Nicht-Sinnliche, wir können jetzt sprechen von Komposition zum Beispiel, ja? Wir können sprechen von Struktur, wir können sprechen von Proportion, wir können sprechen von Harmonie oder Disharmonie. Das sind ja alle Dinge, die ich an sich nicht wahrnehme, sondern die ich dahinter vermuten kann, ohne dass uns das beim Betrachten eines Kunstwerkes immer ganz klar wird. Leibniz hat einmal eine schöne Bemerkung gemacht, dass wenn wir Musik hören, unser Gemüt Mathematik betreibt, ohne dass wir es davon merken. Ja? Denn natürlich, die Gesetze der Musik, die Intervalle, die Dreiklänge, können Sie Zahlen als Zahlenverhältnisse darstellen. Ja? Eine Oktav, eine Sept, eine Terz, das sind Zahlenverhältnisse. Ja? Also in dem Moment, wo ich das als Zahlenverhältnis, das hat schon die Pythagoreer fasziniert, ja, das Verhältnis sozusagen von Musik, von Klang, von Harmonie und Disharmonie zur Zahl. In dem Moment, wo ich ein Kunstwerk sozusagen reduzieren kann auf Zahlenverhältnisse, kann ich wirklich sagen, da rechnet der Geist, aber er weiß nicht, dass er rechnet, sondern empfindet das als Wohlklang oder, was weiß ich, bei einem verminderten Septimakkord vielleicht als weniger angenehm. Ja. Aber es sind lauter sozusagen Intervallzahlen, die hier unser Ohr ästhetisch sinnlich wahrnimmt. Das heißt also, diese Prinzipien, die hinter dem hergestellten Kunstwerk sind, Strukturprinzipien, Kompositionsprinzipien, mathematische Verhältnisse, wie auch immer, unterstreiche dieses Moment an Rationalität, das im Kunstwerk immer schon drinnen steckt und das es uns erlaubt, es nicht nur sinnlich zu genießen, sondern gleichzeitig rational zu erschließen. Trotzdem wusste auch Hegel, darauf wollte ich eigentlich raus, dass wir Kunstwerken nicht nur so begegnen werden, sondern dass wir gerade im Alltag Kunst dazu verwenden, das sind jetzt die Worte von Hegel, als flüchtiges Spiel, das uns Vergnügen und Unterhaltung bringen soll und das die Aufgabe hat, so eine schöne Formulierung von ihm, das Äußere unserer Lebensverhältnisse zu schmücken. Ja, das Äußere ist herrlich. Ja. Das muss man sozusagen jetzt Alltagsästhetik, Design nennen, Behübschung nennen, wie auch immer. Ja. Kunst dient dazu, das Äußere unserer Lebensverhältnisse zu schmücken. Gehen Sie mal, wenn Sie die Gelegenheit haben, tun Sie es, eine Vorstandsetage. Ja. Das Äußere der Lebensverhältnisse eines Vorstandes, werden Sie sehen, da hängen sozusagen die Kunstwerke an der Wand, mehr oder weniger Prozent. Sie verweisen noch nicht auf das Innere der Lebensverhältnisse. Wie es in dem Konzern wirklich zugeht, können Sie nur, wenn Sie sehr schlau sehen, aus der Kunstsammlung des Top-Managements ablesen. In der Regel werden Sie nur spüren, hier soll ein Raum gestaltet werden, hier soll das Äußere verschönt werden, hier soll Ornamentik betrieben werden, hier soll verziert werden. Hier soll vielleicht auch dann über das Innere der Lebensverhältnisse ein bisschen hinweggetäuscht werden, getröstet werden, beruhigt werden, auch abgelenkt werden. Alle diese Funktionen hat Kunst. Sie ist Ornament, sie ist Behübschung, sie ist Ablenkung, sie ist Trost, sie ist Vergnügen, sie ist Unterhaltung. Hier beschreibt er Vergnügen und Unterhaltung. Ja, also die Spaßkultur, kann man sagen, ist älter als wir glauben. Natürlich diente Kunst immer auch der Unterhaltung. Vielleicht nicht immer in der Form des Unterhaltungsfernsehens, aber dieser unterhaltsame Aspekt der Auseinandersetzung mit Kunst, die reine Freude, sozusagen an sinnlichen Sensationen, die Kunst auch immer liefert, ist natürlich da. Aber das ist nach Hegel gleichsam nur ein Nebeneffekt von Kunst, ein peripherer Effekt, das Kunst auch leistet, nicht ihre eigentliche Aufgabe. Denn ihre eigentliche Aufgabe bestünde darin, nicht uns zu unterhalten, nicht uns auch zu betrügen, nicht uns auch zu beruhigen, sondern die Wahrheit zur Erscheinung zu bringen und uns auf eine ganz bestimmte Art und Weise eine Möglichkeit zu geben, dieser Wahrheit teilhaftig zu werden oder diese Wahrheit zu erkennen. Bei einem späten Nachfahren dieser Theorie, nämlich bei Thomas Mann, Sie kennen vielleicht diese Novelle Der Tod in Venedig, wo es ja genau auch um die Frage des Künstlers geht und um die Aufgabe des Künstlers. Eine Hauptfigur ist ein Schriftsteller am Ende seiner seelischen Karriere. Und dieser Schriftsteller Gustav von Aschenbach resoniert einmal in der Aufgabe des Künstlers und da heißt es an einer Stelle in einem imaginären Dialog, den er mit einem Jüngling natürlich führt, die Schönheit ist der Weg des Künstlers zum Geiste. Und das ist eigentlich genau das Hegelsche Programm. Es ist nicht der einzige Weg zum Geiste, aber es ist der Weg des Künstlers zum Geiste. Das heißt, die Schönheit, und fassen Sie jetzt Schönheit ganz allgemein auf, sozusagen die Möglichkeit der sinnlichen Präsenz und Darstellung, die Möglichkeit der sinnlichen Wahrnehmung, die Möglichkeit, sozusagen hier durch das Kunstwerk unsere Sinne in ganz bestimmter Weise zu affizieren. Diese Möglichkeit ist ein Weg zum Geiste. Nicht zur Zerstreuung, nicht zur Unterhaltung, nicht zur Lust, nicht zur Betäubung, sondern zum Geiste. Warum ist das so? Hegel kennt sozusagen zwei Antworten darauf, wie wir hier sozusagen Kunst und die Erschließung von Kunst als Weg zum Geist, als Weg zur Wahrheit auffassen können. Das eine ist, man könnte fast sagen, ein didaktisches Prinzip. Ja. Hegel hat sich in der Zeit seines Lebens extrem undidaktisch verhalten, nach modernen Maßstäben. Ja. Das heißt, er hat einfach seine Vorlesungen so gehalten, wie er sie sich gedacht hat, ohne Rücksicht darauf, ob dem jemand folgen kann oder nicht folgen kann. Interessanterweise konnte niemand folgen, aber trotzdem und gerade deswegen waren die Vorlesungen überfüllt. Ja. Das ist ja so ein interessantes Phänomen, während Menschen, die sich ständig um Verständlichkeit bemühen, so wie Hegels Konkurrent Schopenhauer, vor leeren Hörsälen las, zur gleichen Zeit Schopenhauer, der Hegel gehasst hat, hat penetrant seine Hauptvorlesung immer zur selben Zeit wie Hegels Hauptvorlesung angeboten. Und damals herrschte wirklich noch so ein freier Wettbewerb, nicht? Das ist ja auch keine Erfindung unserer Tage. Und es gab halt kaum jemanden, der zu Schopenhauer ging. Obwohl Hegel wirklich auch für die Zeitgenossen als schwer verständlich galt. Nicht zuletzt, weil er in Berlin trotzdem in seinem schwäbischen Dialekt, man kann sich ja nicht vorstellen, seine Vorlesungen gehalten hat. Also er war relativ undidaktisch, was das betrifft. Aber er schreibt dann trotzdem, oder sagte es offensichtlich in einer dieser Vorlesungen zur Ästhetik, sagte Folgendes. Die harte Rinde der Natur und der gewöhnlichen Welt machen es dem Geist mitunter sauer, zur Idee vorzudringen, leichter machen es uns die Werke der Kunst. Ja? Das heißt, es ist völlig klar, also wer jetzt wirklich nur die Wahrheit erkennen will, indem er die Welt, die Natur studiert, ja, dann ist das mitunter nicht ganz einfach. Nicht? Die Natur ist widerständig. Ja? Also man muss da Naturforschung betreiben. Ja? Wenn man etwas erkennen will, muss man abstrahieren, muss man nachdenken, muss man analysieren. Das ist mühvoll. Ja? Das ist harte Arbeit des Denkens. Harte, wie das Hegel an anderer Stelle programmatisch formuliert hat, Arbeit am Begriff. Kunst, so könnte man sagen, eine didaktische Aufgabe, sie eröffnet uns einen etwas leichteren Weg zur Wahrheit, als den Weg über die begriffliche und wissenschaftliche Analyse. Sie eröffnet uns den Weg über die Sinne. Ja? Man sieht etwas, man hört etwas, man spürt etwas, man nimmt etwas wahr. Noch dazu etwas, was einem auch gefallen kann, was einen Lust bereiten kann, wo man also positiv emotional affiziert ist. Und trotzdem, also sozusagen bei Betrachtung dieses Kunstwerkes, kommt man auf die eine oder andere Idee, auf den einen oder anderen Gedanken, der sich dann weiter schärfen lässt, sozusagen zu einer Erkenntnis. Das ist das eine. Das andere aber, das könnte man sagen, ist eine rein didaktische Funktion von Kunst, die hier nicht aufgehört hat, ganz im Gegenteil, Kunstpädagogik, welcher Variante auch immer, Kunstdidaktik, Kunstvermittlungsarbeit, arbeitet immer noch mit diesem Modell. Ja? Dass man also über Kunst bestimmte Zusammenhänge, bestimmte Einsichten, bestimmte Fragestellungen einem jungen Menschen zum Beispiel leichter nahebringen kann, als indem er ihm sozusagen diese Mühe zumutet, die harte Rinde der Natur zu durchbrechen und Kraft seines Geistes hier vorzudringen. Das hat vielleicht auch dazu geführt, dass was sehr lange en vogue war in der Didaktik, zu sagen, es ist Hauptsache, die Kinder beschäftigen sich mit irgendetwas, sie schauen Bilder, Fernsehen, Video, Internet, lesen ist nicht so wichtig, das ist zu anstrengend für viele, es gibt auch andere Wege zur Erkenntnis. Mittlerweile sehen wir das, wie Sie wissen, seit vorgestern ein bisschen anders. Aber Hegel war schon diese Überzeugung, dass diese unmittelbare Sinnlichkeit, diese Möglichkeit der unmittelbaren sinnlichen Wahrnehmung, die uns die Kunst bietet, tatsächlich auch eine Variante ist, zur Wahrheit vorzudringen, als didaktisches Prinzip. Aber es geht bei ihm noch um etwas anderes. Kunst war für ihn zumindest zu bestimmten Zeiten ja geradezu ein privilegierter Weg zur Wahrheit. Und das ist mal ganz was anderes. Und das hat natürlich, das muss man jetzt ein bisschen ausholen und erläutern, das hat natürlich mit Hegels Konzeption von Fortschritt, von historischem Fortschritt im Denken zu tun. Hegel hatte eine Vorstellung von Geschichte gehabt, dass die Geschichte letztlich über alle ihre Wege und Rückschläge und Verirrungen, die verschiedenste Kulturen im Laufe der Zeit durchlaufen haben, dass Geschichte trotzdem letztlich eine Fortschrittsgeschichte ist. Also ein Gedanke, den wir eigentlich teilen, mehr oder weniger. Wobei dieser Fortschritt bei Hegel in erster Linie definiert war, durchaus politisch, aber auch geistig gesehen, wie er es mal formuliert hat, Geschichte ist der Fortschritt im Bewusstsein der Freiheit. Das heißt also, die Freiheit des Menschen ist das eigentliche Ziel der Geschichte. Der Mensch ist dazu angelegt, sich als freies Wesen entfalten zu können. Aber er ist das nicht einfach so hineingeboren in die Welt, sondern er muss sich diese Freiheit tatsächlich im Laufe eines mitunter sehr schmerzhaften und auch blutigen historischen Prozesses erkämpfen. Ja, seit der Antike, so könnte man sagen, wo diese Freiheitsideen zum ersten Mal formuliert worden sind, in der attischen Demokratie, in der römischen Respublika, arbeiten wir daran, diese Idee, dass der Mensch prinzipiell ein freies Wesen ist, auch tatsächlich in eine politische Realität überzuführen. Sozusagen das eigentliche Fanal, das Hegel hier in seiner eigenen Zeit dafür wahrnehmen konnte, war ja die Erklärung der Menschenrechte und die französische Revolution, wo das in der Tat sowohl theoretisch als auch praktisch versucht worden ist zu exekutieren. Die Erbschaft dieser Zeit lastet ja noch immer auf uns, wie Sie wissen, im positiven Sinn. Wir sind sozusagen um diese Idee von menschenrechtlicher Verfasstheit als ideale Form politischen Zusammenlebens ja noch nicht wirklich weit darüber hinausgekommen. Das Zweite, wo sich diese Freiheit realisiert, ist natürlich die Freiheit des Denkens. Der Fortschritt im Bewusstsein des Erkennens. Ja? Und hier geht bei Hegel natürlich, das kann ich jetzt nur sehr, sehr verkürzt und sehr, sehr lob einfach so sagen, wenn Sie das philosophisch näher interessiert, wir müssen es ein bisschen in der Geschichte der Philosophie und bei Hegel nachlesen. Bei dieser Freiheit des Denkens, bei der Freiheit des Erkennens geht es bei Hegel salopp gesagt darum, dass für ihn sozusagen das Letzte, worum es in der Erkenntnis geht, natürlich die Erkenntnis des Absoluten ist. Ja? Wobei relativ unklar ist, ob das Absolute bei ihm tatsächlich jetzt mit einem transzendenten Gott zusammenfällt oder ob das wirklich nur das Prinzip ist, nach dem sich alles begreifen lässt. Wie auch immer, das letzte Kapitel seiner berühmten und berüchtigten Phänologie des Geistes trägt dann auch tatsächlich die Überschrift das absolute Wissen. Ja, also da geht es wirklich, und wenn man das Kapitel liest, dann weiß man gar nichts. Ja, also das Absolute hat so seine Typen, aber es geht vielleicht bei ihm auch darum, dass der Mensch überhaupt dasjenige gewesen ist, dass die Vermutung haben kann, dass letztlich alles einem Prinzip gehorcht, das erkennbar ist für unseren Verstand, und nennen wir dieses Prinzip jetzt mal das Absolute, dann sagt Hegel, ist es natürlich so, dass diese Form von Erkenntnis des Absoluten dort zum ersten Mal auftaucht, wo der Mensch sich überhaupt ein Bild vom Absoluten macht, ohne es noch wirklich zu begreifen, ohne noch eigentlich zu wissen, worum es hier eigentlich geht. Und so interpretiert Hegel die vorwissenschaftlichen Denkformen und symbolischen Formen, in denen der Mensch sich über sich selbst und die Welt verständigt hat, nämlich Religion und Kunst. Bei der Religion ist es eigentlich relativ einfach. Ja, was sind die Vorstellungen von Götter? Was sind die Vorstellungen von göttlichen Wesen, die das Naturgeschehen beeinflussen, anderes als diese Vermutung? Es gibt hier Zusammenhänge, es gibt Gründe, es gibt sozusagen Gesetzmäßigkeiten. Die Welt ist nicht einfach zufällig so, sondern sie funktioniert nach bestimmten Formen und nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten, und dafür hat der frühe Mensch, so könnte man sagen, jetzt keine andere Möglichkeit, als sich das visuell, bildlich vorzustellen. Ja? Und diese Vorstellungen sind aufbewahrt in den Mythen, in den Religionsgeschichten, in den Legenden, und sie sind materialisiert in den Bildwerken und Kunstwerken der Religionen, die ja unsere Kultur, nicht nur unsere Kultur, ja tatsächlich über Jahrtausende hin dominiert haben. Ja? Das heißt also, diese Vorstellung, dass wir alles das, was wir erkennen wollen, was uns wesentlich ist, was wichtig ist für uns, dass wir das zuerst in einer bildlichen oder sinnlichen Art und Weise uns vergegenwärtigen, nicht wissenschaftlich begrifflich durchdringen, ja, sondern uns vergegenwärtigen. Ja. Denken Sie etwa an die antike Kultur, die für Hegel natürlich auch paradigmatisch, aber genauso die christliche Kultur. Man könnte natürlich sagen, dass jede Gottesvorstellung und vor allem eine monotheistische Gottesvorstellung nichts anderes ist als eine sinnliche Vergegenwärtigung des Prinzips des Absoluten. Oder dass sozusagen in der griechischen Tragödie nichts anderes auf sinnliche Art und Weise vergegenwärtigt wird als die Gesetzmäßigkeiten menschlicher Konflikte, ihrer Lösungsmöglichkeiten oder auch der Möglichkeiten ihres tragischen Scheiterns. Da betreibt man nicht Psychologie, ja, sondern als Wissenschaft, sondern man hat ein Kunstwerk für sich und sieht aber trotzdem in diesem Kunstwerk, wie sich menschliche Verhältnisse zueinander verhalten. Ja. Man betreibt nicht politische Wissenschaft, Aber wenn man Homer liest, erfährt man sehr, sehr viel darüber, was es heißt, politisch denken und zu handeln. Obwohl es ein Epos ist, ja, mit erfundenen Geschichten. Sinnlich vergegenwärtigt abstrakte Prinzipien, die als abstrakte Prinzipien noch nicht zugänglich waren. So interpretiert Hegel Religion und Kunst, und er interpretiert das, wenn man so sagen will, in einer historischen Fortschrittskontinuität. Am Anfang war den Menschen nur die Möglichkeit gegeben, also alles das, was sie beunruhigt hat, was sie wissen wollten, was sie aufklären wollten, sich zu vergegenwärtigen durch sinnliche Symbolisierung in der frühen Kunst etwa von frühen Völkern, Bildwerke, Fetische, was auch immer, was wir auch heute noch mitunter bewundern und interpretieren können. In einer späteren Phase hat sich das Ganze zu einem religiösen Bewusstsein, man könnte fast sagen, weiterentwickelt, mit einem wesentlich größeren Repertoire, also sagen kann schon auch an geistiger Reflexion. Theologie ist ja keine ganz einfache Wissenschaft, die schon sehr viel auch mit logischen Folgerungen und Paradoxien zu tun hat, aber der Grundkern ist sozusagen noch auf der Ebene der sinnlichen Vorstellung. Das Basismaterial von allen Offenbarungsreligionen sind Erzählungen, das sind keine wissenschaftlichen Abhandlungen, sondern sind Erzählungen. Und erst in der Neuzeit, durch die Entwicklung der modernen Wissenschaften und vor allem durch die Entwicklung der Philosophie, natürlich wird es dann den Menschen möglich, die Wahrheit, das Absolute, die Erkenntnis, die bisher nur in dieser Gestalt der künstlerisch-religiösen Symbole und Formen kennenlernen wollte, nun in ihrer eigenen Gestalt aufzufassen, denn die Gestalt der nackten Wahrheit, wie Sie wissen, ist nicht sinnlich, sondern sehr abstrakt. Ja? Die Wahrheit ist das, was wir über unsere Vernunft erschließen können, und die Gestalt des Geistes selber, also das, was den Geist ausmacht, ist der abstrakte Begriff, ist die mathematische Formel, ist die abstrakte logische Beziehung, ist nicht die sinnliche Konkretion, ist nicht die Fülle der sinnlichen Erscheinungen. Das heißt also, erst die moderne Wissenschaft, die moderne Philosophie kann die Wahrheit als wissenschaftliche Wahrheit dadurch zum ersten Mal adäquat hervorbringen und darstellen. Vorher waren es sinnliche Symbolisierungen der Wahrheit, noch nicht die Wahrheit selbst. Und jetzt verstehen Sie diesen viel zitierten, oft missverstandenen, aber nichtsdestotrotz unglaublich inspirierenden und auch, wenn man so sagen kann, deprimierenden Satz von Hegel, dass wenn es die wesentlichste Aufgabe der Kunst ist, Wahrheit sinnlich zur Erscheinung zu bringen, die moderne Welt aber eine Möglichkeit gefunden hat, in ihrer Wissenschaft und in ihrer Philosophie diese Wahrheit in ihrer ureigensten, unsinnlichen Gestalt zu begreifen, dann ist Hegel, sagte Hegel, in diesem höchsten Sinne, die Kunst eigentlich überholt. Wir brauchen sie nicht mehr, um die Wahrheit zu erkennen, denn wir haben die Wissenschaft, um die Wahrheit zu erkennen. Kunst hat zwar die Möglichkeit und die Fähigkeit, Wahrheit zu veranschaulichen, Wahrheit zu symbolisieren, Wahrheit zur Darstellung zu bringen, die verliert sie auch nicht. Einmal war das sozusagen ihre hervorragende Aufgabe, weil niemand sonst diese Aufgabe erfüllen konnte. Mittlerweile gibt es andere Instanzen, in erster Linie eben Wissenschaft und Philosophie, die diese Aufgabe besser, angemessener und näher an der Wahrheit bewältigen können als die Kunst. In dieser Form, so Hegel, ist die Kunst für uns ein Vergangenes. Also als Medium der Wahrheit ist die Kunst ein Vergangenes. Oder wie er das dann selber mit unglaublich schönen und traurigen Worten formulierte: Der Gedanke und die Reflexion hat die schöne Kunst überflügelt. Die schönen Tage der griechischen Kunst, wie die goldene Zeit des Mittelalters, sind vorüber. Und dann heißt es dann noch weiter an einer Stelle: Es hilft ja nichts, wir beugen das Knie nicht mehr vor dem Bild eines Heiligen. Ja? Und das ist genau der Gedanke. Solange Kunst tatsächlich zum Beispiel eine religiöse Wahrheit symbolisierte, war sie Ausdruck dieser Wahrheit und hat den Betrachter natürlich in erster Linie auf diese Wahrheit hin geführt, und der Betrachter hat sich sozusagen dieser Wahrheit gemäß verhalten. Jetzt kann man natürlich darüber streiten, ob der christliche Erlösungsgedanke zum Beispiel tatsächlich wahr ist. Aber wer daran glaubt, für den war er wahr. Und wer diesen Erlösungsgedanken symbolisiert gesehen hat, zum Beispiel in einem Kreuzigungsbild, ja, der hat das ja nicht unter ästhetischen Gesichtspunkten betrachtet, dieses Bild, sondern dieses Bild als Ausdruck sozusagen seiner existenziellen Befindlichkeit gesehen, seiner Erlösungsbedürftigkeit einerseits, wir sind alle Sünder, und auf der anderen Seite als die Perspektive dieser Erlösung, also auf die absolute Wahrheit, auf die er sein Leben hin orientieren soll. Und deshalb sozusagen war das Altarbild oder das Andachtsbild ein Bild, von dem man symbolisch gesprochen, manchmal auch wirklich, sein Knie gebeugt hat. Das heißt, man akzeptiert die Wahrheit dieses Gemäldes. Ja? Wenn Sie dasselbe Bild heute in einem Museum sehen, ja, sogar noch, wenn Sie es in einer Kirche sehen, sehen Sie es ja so, als wäre es in einem Museum, Sie beugen das Knie nicht mehr davor. Sie glauben auch nicht mehr, dass das eine Botschaft ist, einer absoluten Wahrheit. Sie glauben auch nicht mehr, dass das mit Ihrer Befindlichkeit etwas zu tun hat. Ja? Sie sehen es nicht als Symbol Ihrer Erlösungsbedürftigkeit und Ihrer Erlösungsmöglichkeit, sondern Sie sehen es genau so, wie Hegel es prognostiziert hat, als etwas Vergangenes. Ja? Sie sehen es als Dokument der Vergangenheit, Sie sehen es als Dokument mehr oder weniger großer künstlerischer Virtuosität, Sie sehen es rein unter ästhetisch-sinnlichen Gesichtspunkten des Gefallens. Sie können sagen, naja, also Kruzifixe von Ruhms sind ja nicht so schlecht, aber diese überbordenden Männerleiber an Kreuzen hinterlassen also doch optisch gesehen keinen ganz guten Eindruck. Während sich der Isenheimer halt da von Grünewald, das in der drastischen Realität, wo man sozusagen die Spuren der Geißelung bis ins Detail nachverfolgen kann, das erinnert doch schon sehr an unsere Reality-TV, also das gibt man echt mehr. Ja? So können Sie über Kruzifixe reden, so können Sie über Kreuzigungsdarstellungen reden heute und niemand kann Ihnen da einen Vorwurf machen, so sehen wir es. Ja? Wir sehen es nicht mehr darum, dahingehend, wird hier für uns eine Wahrheitsbotschaft noch vermittelt, sondern wir sehen es entweder unter diesen Gesichtspunkten des unmittelbaren Gefallens, wie sehr ist das Kunstwerk imstande, uns zu erheitern, unsere Sinne zu affizieren, vielleicht sogar noch in irgendeiner Art und Weise nachdenklich zu machen. Und wir sehen es vor allem unter dem Vergangenheitsgesichtspunkt, das heißt unter kunsthistorischen Gesichtspunkt. Ja? Es wäre ja keinem mittelalterlichen Menschen oder auch noch einem Mensch, einem religiösen Menschen des 17. Jahrhunderts eingefallen, wenn er vor einer Darbietung tritt, sich zu fragen, wer hat das gemacht, wann hat er es gemacht, wie waren die Zeitumstände, wer hat es finanziert, gegen welche Konkurrenten hat er angemalt und dergleichen mehr, ist er vollkommen bedeutungslos. Ja? Sondern diese historische Betrachtungsweise, die in Hegels Zeit auch aufkam, zeigt eben oder demonstriert, unterstreicht, dass wir Kunst der Vergangenheit tatsächlich als vergangene Kunst wahrnehmen. Nichts, was uns unmittelbar etwas in diesem höchsten Sinne der Verkündigung einer Wahrheit zu sagen hätte. Das gilt allerdings nicht nur für die vergangene Kunst, sondern, das ist die Point bei Hegel, das gilt, seit wir Wissenschaft und Philosophie entwickelt haben, für die Kunst jeder Zeit. Das heißt, auch die Kunst der Gegenwart, und das konnte Hegel noch nicht wissen, ja, überlegen Sie einmal, auch die Kunst der Gegenwart betrachten wir nicht mehr als unmittelbare Evokation, als unmittelbare Symbolisierung einer Wahrheit, die uns etwas angeht, sondern wir betrachten die Kunst unserer Zeit schon so, als wäre sie vergangen. Deshalb bauen wir Museen für Gegenwartskunst. Das Museum ist die Aufbewahrung des Vergangenen. Ein Museum für Gegenwartskunst, und das halten wir zu Recht für eine große Errungenschaft unserer Kulturpolitik der letzten Jahrzehnte, aber ein Museum von Gegenwartskunst, ja, ist nichts anderes als die Bestätigung der hegelischen These, dass Kunst für uns keinen unmittelbaren, dass Kunst in unserem unmittelbaren Lebenszusammenhang keine über die rein sinnliche Präsenz hinausgehende Bedeutung mehr hat. Und dort, wo wir uns rational, das heißt anspruchsvoll einem Kunstwerk nähern, können wir es nur unter diesem Vergangenheitsgesichtspunkt, das heißt historisch machen. Das heißt, wir historisieren unsere eigene Gegenwart. Ja? Und in das Museum für Gegenwartskunst kommen natürlich auch die Künstler, die wir aus irgendeinen Gründen für innovativ halten, ästhetisch für innovativ halten, für bedeutsam halten, für sozusagen mit Potenzial etc. Dokumente unserer je aktuellen Befindlichkeit. Wir brauchen diese Kunst nicht mehr, so Hegel zumindest, um die Wahrheit unserer Zeit zu erfassen. Die finden wir in den Wissenschaften, die finden wir in der Philosophie. Und das führt nach Hegel dazu, dass in der Moderne, und dazu merken Sie, Philosophie der modernen Kunst, ja, das führt nach Hegel dazu, dass in der Moderne die Kunst in einer höchst prekären Situation ist. Ja? Denn auf der einen Seite hat sie natürlich das Potenzial, Ideen, Wahrheiten, das Absolute zur Erscheinung zu bringen, und auf der anderen Seite erscheint die Art und Weise, wie sie das tun kann, gemessen am Fortschritt der Wissenschaften, gemessen am Fortschritt der Philosophie, hoffnungslos veraltet. Ja? Und das ist sozusagen der Widerspruch, der Zwiespalt, in dem die Kunst der Moderne sich befindet. Wir nach Hegel jetzt, streng nach Hegel formuliert, oder ich zitiere noch einmal zitiere noch diesen Satz, weil er das noch einmal wirklich gut zusammenfasst. Er sagte in dieser Vorlesung, die Reflexionsbildung unseres Lebens, unseres heutigen Lebens, macht es uns sowohl in Beziehung auf den Willen als auch auf das Urteil zum Bedürfnis, allgemeine Gesichtspunkte festzuhalten und danach das Besondere zu regeln, sodass allgemeine Formen, Gesetze, Pflichten, Rechte, Maximen als Bestimmungsgründe gelten und hauptsächlich die für uns motivierende Instanz sind. Für das Kunstinteresse, aber wie für die Kunstproduktion, fordern wir im Allgemeinen mehr eine Lebendigkeit, in welcher das Allgemeine nicht als Gesetz und Maxime vorhanden sei, sondern als mit dem Gemüte und der Empfindung identisch wirke, wie auch in der Fantasie das Allgemeine und Vernünftige als mit seiner konkreten sinnlichen Erscheinung in Einheit gebracht enthalten ist. Deshalb ist unsere Gegenwart der Kunst nicht günstig gesinnt, weil sie dieser Vorstellung, dass bei uns das Abstrakte, das Gesetzmäßige, das Prinzip, die Erkenntnis, die sich als Formel darstellen kann, weil sozusagen die Kunst genau dieser unserer Vorstellung von Vernünftigkeit, von Wissenschaftlichkeit, von Rationalität zu entziehen scheint. Es gibt allerdings auch Entwicklungen, die Hegel nicht voraussehen konnte, wo sozusagen in die Wissenschaft selber die Kunst wieder Einzug hält, weil die Wissenschaft draufkommt, nur mit der reinen Abstraktion, mit der reinen Formel, mit der reinen Mathematisierbarkeit ist es offensichtlich auch nicht getan. Und nicht nur um der Anschauung willen, wird Wissenschaft ja mitunter wieder sinnlich. Es gibt ja die These, die ich so nicht teile, aber ich finde sie äußerst amüsant. Es gibt ja die These, dass die ganze Debatte um die Ergebnisse der modernen Hirnforschung nicht so oder vielleicht überhaupt nicht zustande gekommen wäre, wenn es nicht diese wunderbaren bunten Bilder der Magnetresonanztomographen gäbe, wo man sozusagen die Aktivitäten eines Gehirns abbilden kann und farblich darstellen kann. Ja? Schon wenn diese Abbildungen nur schwarz-weiß wären und nur sozusagen Grauschattierungen hätten, wäre das wesentlich weniger aufregend. Ja? Aber dass überall dort, ja, wo angeblich in einem Hirnzentrum gearbeitet wird, in so einem Kopf, ja, dass es dort rot wird. Ja? Also diese Farben sind ja willkürlich zugeordnet, das macht der Forscher. Ja? Oder der Programmierer, hat natürlich eine unglaublich sinnliche Ausdruckskraft. Das heißt also, dass hier die Idee der Anschaulichkeit, ja, dass eine wissenschaftliche These, oder in dem Fall sind das hochkomplexe Zahlenreihen, die hier zur Darstellung gebracht werden, in dem Moment, wo sie sinnlich zur Darstellung gebracht werden, natürlich auf der einen Seite unglaublich beeindruckend sind, also genau das machen, was Kunst an sich macht, also es wird uns leichter zu verstehen, worum es hier eigentlich geht, und auf der anderen Seite natürlich diese sinnliche Scheinen der Idee oder Scheinen der Wahrheit, und sei es auch nur, dass eine Statistik erscheint, ja, dieses Scheinen natürlich nicht gefeit ist vor diesem Aspekt und der Schein eben immer an sich hat, nämlich Täuschung zu sein. Das heißt also auch, diese ganzen Balkendiagramme, die ganzen Statistiken, die als Tortendiagramme erscheinen und diese Visualisierungen in modernen Wissenschaften können auch unter dieser Perspektive betrachtet werden. Was bedeutet das einfach, dass hier sozusagen eine bestimmte Form von Ästhetik entwickelt wird, die an sich mit dem, was hier erforscht wird und mit dem, was hier beobachtet wird, mit dem, was hier auch als Ergebnis Zahlenliste vorliegt, nicht unmittelbar was zu tun hat. Man kann sich diese Repräsentation einer Zahlenreihe auch anders vorstellen oder gar nicht vorstellen. Ja? Aber es ist, diese Anschaulichkeit hat natürlich etwas unglaublich Faszinierendes an sich. Das konnte Hegel so noch nicht erahnen. Er war sozusagen in einer Zeit der Wissenschaftsentwicklung groß geworden, wo diese Hinwendung zu immer größerer Abstraktion als das Eigentliche und das Fortschrittliche empfunden worden war. Deshalb ist die Kunst, ist unsere Gegenwart oder seine Gegenwart, vielleicht auch unsere Gegenwart, aber trotzdem im Prinzip der Kunst nicht wohlgesonnen, nicht günstig, weil auch wenn ich solche Visualisierungsstrategien zur Dokumentation und zur Veranschaulichung wissenschaftlicher Erkenntnisse verwende, ist es ja nicht die Kunst als Kunst, die hier als Erkenntnis fungiert, sondern ästhetische Strategien werden in den Dienst genommen, um wissenschaftliche Erkenntnisse darzustellen. Das ist ganz was anderes. Ja. Aber die Kunst als Kunst, ja, hat in der Tat aufgehört, wirklich zu so etwas wie ein Inhalt oder ein Maßstab unseres Lebens zu sein. Wir orientieren uns sowohl in unserem theoretischen Leben, also was wir für den Sinn halten oder wonach wir unser Leben ausrichten oder was wir für Wahrheit halten, noch in unserem praktischen Leben, also was unsere Lebensführung betrifft, orientieren wir uns eher nicht an der Kunst, ja, sondern fassen die Kunst als zur Bereicherung, aber nicht mehr als Essenz auf. Und trotzdem, und das ist sozusagen das Spannende, dass trotzdem sozusagen die Kunst diese Fähigkeit, Wahrheit zu veranschaulichen, zur Darstellung zu bringen, ja deshalb nicht verloren hat. Was die vergangene Kunst betrifft, können wir diese Wahrheit rekonstruieren. Ja? Das ist genau das, was wir in der Kunstgeschichte machen, vergangene Kunstwerke oder vergangene Werke der Literatur oder dergleichen mehr, daraufhin befragen, welche Wahrheit ist dadurch eigentlich einmal versinnlicht worden, ist einmal dargestellt worden. Was können wir aus dieser Kunst Rückschlüsse ziehen auf das Denken, auf das Leben, auf das Fühlen dieser Menschen, die diese Kunst hervorgebracht und die diese Kunst rezipiert haben. Ja, wir können uns auch fragen, mitunter, wenn wir sehr weit, und das heißt ja natürlich wirklich hegelianisch denken, wenn wir sehr weit Hegel folgen, wir können uns noch immer fragen, und waren das nicht Wahrheiten, die bis zu einem gewissen Grad auch für uns noch Bedeutung haben? Ja? Das heißt also, diese Frage nach dem Wahrheitsgehalt von Kunst ist ja deshalb nicht erledigt. Es kann ja etwas sein, dass diese Kunst erfasst hat, überhaupt in der Nähe zum Absoluten war, was natürlich noch für uns Bedeutung hat, auch wenn wir glauben, dass wir für alle diese Fragen moderne, angemessenere, wissenschaftlichere Erkenntnisformen gewonnen haben. Und jetzt kommt genau der Punkt, wo dann, wenn man so sagen kann, die Romantik den Einspruch oder die späte Romantik den Einspruch gegen Hegel formulierte, dass es sein Fehler gewesen war, zu glauben, dass in der Tat Vernunft und Wissenschaft, nicht, dass Sie kennen, ist das Faustzitat, verachte nur Vernunft und Wissenschaft. Vernunft und Wissenschaft, das ist dieses Begriffspaar, das die Moderne charakterisiert, dass es ein Fehler war von Hegel zu glauben, dass Vernunft und Wissenschaft tatsächlich imstande sind, die Wahrheit vollständig zur Darstellung zu bringen. Sondern auch in einem wissenschaftlich rationalen Zeitalter gelingt es der Wissenschaft und gelingt es auch der Philosophie als der Inbegriff dieser Rationalität, gelingt es nicht, tatsächlich alles angemessen zur Darstellung zu bringen. Ganz im Gegenteil, in bestimmten Bereichen ist die Wissenschaft prinzipiell defizitär. Und zwar genau in dem Bereich, den Hegel ja selber erwähnt. Wenn es nämlich um das Individuelle, um das Besondere, um das Außergewöhnliche geht. Gerade wenn Wissenschaft immer auf allgemeine Gesetzmäßigkeit abstellt, entgeht ihr sozusagen der besondere Fall, das Einzelne, das Außergewöhnliche. Und jetzt kann man aber nicht sagen, dass die Wahrheit eines Lebens, einer Gesellschaft, einer Zeit, eines Menschen tatsächlich, wie Hegel es ja wirklich meinte, im Allgemeinen stets aufgehoben ist. Ja? Die privaten Ehetragödien, so könnte man sagen, sind weder im allgemeinen Eherecht schon aufgehoben, obwohl dieses Eherecht vielleicht diese private Tragödie bis zu einem gewissen Grad erst ermöglicht, noch sind diese privaten Ehetragödien aufgehoben in einer allgemeinen, sagen wir jetzt, soziologischen oder psychologischen oder rechtswissenschaftlichen Theorie der Ehe. Ja? Es gibt zwar diese Erkenntnisse, und wir haben, so gerade, das war jetzt ein sehr willkürliches Beispiel, ja, aber gerade was die Ehe betrifft, haben wir ja mittlerweile eine ganze Reihe von Erkenntnisfortschritt erzeugt und haben uns von alten Vorstellungen, wer überhaupt heiraten darf und dergleichen mehr, mittlerweile ja fast vollständig gelöst. Das heißt, wir haben einen Begriff, einen erweiterten Begriff von Ehe gewonnen, aber trotzdem kann ich nicht sagen, also alles das, was Menschen, die in einer Paarbeziehung leben, was die da durchmachen, ist in diesem Begriff schon aufgehoben. Es gibt dann Aspekte, die vielleicht sogar entscheidender sind als das, was wir als eine allgemeine Theorie der Ehe formulieren könnten. Es gibt sogar Aspekte, die entscheidender sind und die ihrer, wenn man so sagen kann, sinnlichen Darstellung, die einer sinnlichen Darstellung durchaus noch bedürfen. Nicht und völlig egal, welche Theorie von Ehe Sie vertreten, wenn Sie eine gute Inszenierung von Edward Albee's Who is Afraid of Virginia Woolf sehen, werden Sie merken, also da steckt immer noch einiges drinnen, was man nicht wusste, ja, über die Varianten, die Möglichkeiten, die Menschen in einer Beziehung leben haben, sich gegenseitig zu quälen. Ja. Das ist ja die Point dieser Geschichte. Das heißt also, das erübrigt sich nicht. Also nur wenn wir eine gute Theorie der Ehe haben, erübrigt sich nicht, dass wir gute Theaterstücke oder Filme über Beziehungsprobleme haben. Das wäre sozusagen der romantische oder romantisch gefärbte Einwand gegen Hegel, dass der Ort der Kunst ja, vielleicht wirklich nicht mehr die Darstellung des Absoluten ist. Das ist abgewandert. Der Ort der Kunst ist es nicht mehr, eine abstrakte Wahrheit zu veranschaulichen. Das ist abgewandert. Der Ort der Kunst ist es nicht mehr, in Konkurrenz zu Wissenschaft, gar Naturwissenschaft zu treten. Was eine Zeit lang ja wirklich auch passiert war, beziehungsweise was auch zu Personalidentitäten geführt haben, dass sich Künstler auch als Wissenschaftler und vice versa verstanden haben. Ja? Oder wie manche Romanautoren sie eigentlich als bessere Soziologen begriffen haben. Was bis zu einem gewissen Grad auch nicht ganz unplausibel ist. Ja? Natürlich kann man die großartige Comédie humaine von Balzac auch als eine soziologische Bestandsaufnahme der französischen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts lesen. Oder die Romane von Flaubert. Nicht also in der Madame Bovary erfährt man allemal mehr über die Motive, warum wir um die Ehebruch begeht, als vielleicht in moderner psychologischer, wissenschaftlicher und empirisch abgesicherter Literatur. Ja? Aber eines ist klar, alle diese Kunstwerke handeln Einzelfälle ab und haben nicht den Anspruch, dass das eine allgemeine Wahrheit ist. Ja? Und wir müssen es auch nicht mehr verbindlich nehmen. Und wir nehmen es auch nicht verbindlich. Es hat weder sozusagen preskriptiven Charakter für uns, wir müssen uns nicht danach orientieren, und es hat auch nicht einmal den verbindlichen Charakter, dass man sagen kann, jeder, der die Absicht hat, eine Ehe einzugehen, sollte zumindest zwei Romane gelesen haben, die Madame Bovary und Theodor Fontanes Effi Briest. Dann ist er einmal, da kommt er das erste Mal hinweg. Ja? Nein, wir machen Eheberatungskurs und Vortherapie und Nachtherapie und wie auch immer. Das heißt, du merkst, es muss nicht mehr sein. Es wäre vielleicht empfehlenswert, aber es ist nicht mehr so. Aber es steht außer Streit, dass im Besonderen, im Einzelfall, als Dokument, als paradigmatische Konstellation, natürlich hier die Kunst tatsächlich nach wie vor, ist ja nicht in ein Konkurrenzverhältnis, aber in ein illustrierendes Verhältnis zur Wissenschaft, in dem Fall etwa zur Sozialpsychologie oder zur Paarpsychologie durchaus treten kann. Auf der anderen Seite könnte man sagen, es sind aber auch die letzten ganz, ganz großen Fragen, nämlich genau das, was Hegel als Absolute genannt hat, von der Wissenschaft, die mehr oder weniger ausgeklammert werden muss, aus methodischen Gründen, aus guten methodischen Gründen, sodass auch hier an sich für die Kunst noch so etwas wie ein Raum wäre, den die romantische Kunst ja tatsächlich auch besetzen wollte, mit ihren utopischen Potenzialen, mit ihren sozusagen auch noch rückwärts gerichteten nostalgischen Potenzialen, die Kunst der Gegenwart vielleicht hier selbst schon sehr, sehr vorsichtig geworden ist. Das heißt also, dieser Gedanke, dass Kunst die Möglichkeit, Wahrheit darzustellen, nicht ganz aufgeben kann, dass es immer wieder Lücken gibt, die von der Wissenschaft nicht gefüllt werden, die übersehen werden, wo Kunst sich positionieren kann, positionieren muss, dieser Gedanke ist nicht ganz von der Hand zu weisen und hat natürlich dazu geführt, dass wir auch in der Gegenwart Kunst nicht nur als vergangenes Phänomen wahrnehmen und Kunst nicht nur als sozusagen ein Phänomen wahrnehmen, wo Hegel sagt, also wenn das stimmt, wenn meine These stimmt, das ist nicht meine These, sondern Hegels These stimmt, ja, wenn Hegels These stimmt, dass Kunst für uns in höchster Instanz, in letzter Instanz etwas Vergangenes ist, sagt Hegel, haben wir nur noch zwei Möglichkeiten, Kunst zu rechtfertigen und Kunst zu benutzen, nämlich entweder als Ornament, und das tun wir auch weiblich. Ja, also alles das, was unter Verschönerung läuft, was unter Behübschung läuft, jetzt nicht nur im topografischen Sinne, dass wir unsere Straßenzüge verschönern, sondern im lebensweltlichen Sinne. Ja, also wann setzen wir uns Kunst aus? Ja, nicht, wenn wir ein Bedürfnis nach Wahrheit haben, ja, sondern wenn wir nach einem langen Tag, wo wir hart gearbeitet haben, das Gefühl haben, jetzt müssen wir uns eigentlich auch wieder was Gutes tun. Und dann gehen wir ins Kino oder ins Burgtheater oder zu einem Konzert, ja, oder in eine Show. Ist ja völlig egal. Ja, also wir haben schon dieses, es ornamentiert unseren Alltag. Ja, es gehört irgendwie dazu, weil ein Alltag ohne diese Ornamente kahl wäre und nur Arbeit ist auch ein bisschen wenig. Ja, da gehört sozusagen dieses ästhetisierende, verschönernde Element dazu, also entweder Ornamentik als umfassender Begriff oder auf der anderen Seite, okay, wie ist es der Vergangenheitscharakter, wir interessieren uns für das, was war. Unser historisches Interesse kann sich natürlich sehr gerne und bevorzugt und mit viel Gewinn an der Kunst entzündet. Ja, und das machen wir ja auch. Ja. Sie können jetzt, egal welche Ausstellung Sie in Wien besuchen und Sie schauen sich die Kataloge an, ein Gutteil der Beiträge wird sozusagen historischen Charakter haben. Wird zeigen, wie ist diese Kunst zu verorten, wie ist sie entstanden, was war. Das ist so eine große Überschrift, was war. Auch eben schon bei sogenannter Gegenwartskunst. Das wären die Optionen, die wir auch wahrnehmen, die Hegel für uns offen gehalten hat, aber es sind nicht die einzigen. Gerade wenn man von Ornament spricht, fällt Ihnen sicher das berühmte Manifest von Adolf Loos ein, Ornament und Verbrechen. Das muss man mal lesen, das wäre heute nicht mehr publizierbar, weil es politisch extrem inkorrekt ist. Und das würde sozusagen in Lebenswirklichkeiten von vielen, wahrscheinlich auch von etlichen jungen Menschen, die in diesem Hörsaal sind, verstoßen, wenn es etwa heißt, dass sozusagen nur der primitive Mensch, der Verbrecher, tätowieren sich. Geht nicht mehr. Ja, geht nicht mehr. Aber was Loos damit natürlich intendierte und diese ganze seine Kraft, auch seine Architekturtheorie und seine Architekturpraxis und seinen Kampf gegen das Ornament, und er hat eben Körpertätowierung als Form der Ornamentierung interpretiert, und sein ganzer Kampf gegen das Ornament, jetzt nicht nur gegen die Fassaden und die Jugendstilornamente seiner Zeit und überhaupt gegen diese Vordergrundbehübschungen, sondern eben auch gegen die Ornamentierung des Körpers, zielt er darauf ab, der Kunst wieder etwas von diesem Wahrheitsanspruch zurückzugeben. Ja? Kunst sollte nicht verschönern, Kunst sollte nicht bedecken, Kunst sollte nicht ästhetisieren im Sinne von behübscher, sondern Kunst sollte Wahrheit zur Darstellung bringen. Klar, dieser wissenschaftliche Gedanke, ja? Klar, wenn möglich, durchaus abstrakt, nackte Formen, die durchaus betonen die Funktion, die etwas in der Welt hat, ohne es zu überdünchen, ohne es zu überdenken, ohne es zu schminken. Ja? Die Wahrheit zur Erscheinung gebracht, in der Architektur, in der bildenden Kunst, am Körper. Das heißt also, da merken Sie, wie dieser Gedanke, dass Kunst mit Wahrheit zu tun hat, gerade für die Moderne, ganz zentral geworden ist, gerade auch für avantgardistische Bewegungen ganz zentral geworden ist. Und es ist eine hübsche, wenn man so sagen kann, Ironie der Geschichte, dass gerade dieser für die moderne Kunst so zentrale Gedanke, dass es Kunst um Wahrheit oder zumindest um Wahrhaftigkeit, um Authentizität gehen soll, dass dieser Gedanke am Beginn dieser Entwicklung, nämlich bei Hegel, dass dieser Gedanke als eigentlich überholt dargestellt worden ist. Ja? Das heißt, das, was als das Überholte dargestellt worden ist, erweist ja als das eigentlich Zukunftsfähige. Deswegen muss man immer aufpassen, wenn jemand etwas für überholt erklärt. Ja? Zumindest 50% der Fehler ist das genau die Zukunft. Ja? Aber das nur so als kulturhistorische Nebenbemerkung. Wir werden auf dieses Problem der Wahrheitsfähigkeit von Kunst, des Wahrheitsgehaltes, also des eigentlichen Kerns ästhetischer Bemühungen noch einmal zurückkommen, nämlich wenn ich dann wahrscheinlich in der ersten Vorlesung nach den Weihnachtsferien, nicht das nächste Mal, sondern das übernächste Mal, dann auf Theodor W. Adorno zu sprechen kommen, einen der bedeutendsten Philosophen und Ästhetiker des 20. Jahrhunderts, der seine ästhetische Theorie ganz unter dieser post-hegelianischen Perspektive des Verhältnisses von Kunst und Wahrheit gestellt hat. Aber jetzt möchte ich dieses Verhältnis von Kunst und Wahrheit, denn darum geht es jetzt, noch einem anderen, heute schon zitierten Philosophen aus einer anderen Perspektive noch einmal beleuchten, nämlich aus der Perspektive Arthur Schopenhauers, des großen Konkurrenten von Hegel, zumindest solange Schopenhauer in Berlin war und versucht hat, eben hier mit Hegel in einen geistigen Wettstreit zu treten. Der Fall Schopenhauer, so könnte man sagen, ist für die Kunstphilosophie der Moderne ein besonders interessanter Fall. Und zwar aus folgendem Grund: Schopenhauer hat im Gegensatz zu Hegel oder auch im Gegensatz zu Kant oder im Gegensatz zu anderen keine eigene systematische Ästhetik entwickelt. Er hat zwar auch Vorlesungen zur Metaphysik des Schönen gehalten, die auch mittlerweile, die auch mitgeschrieben und transkribiert worden sind und die mittlerweile auch erschienen sind, aber er hat keine geschrieben. Er hat allerdings in seinem philosophischen Hauptwerk, Sie kennen zumindest den seinerzeit berühmten Titel dieses Buches, Die Welt als Wille und Vorstellung, in diesem Hauptwerk hat er ganz zentral die Kunst und die ästhetische Erfahrung thematisiert und bei ihm als Moment, als Element seines sozusagen grundsätzlichen philosophischen Systems eingebaut. Das würde ihn noch nicht interessant machen, außer vielleicht aus historischen Gründen. Interessant wird Schopenhauer für die Entwicklung der Kunst der Moderne dadurch, dass er einer der wenigen Philosophen ist, der tatsächlich von Künstlern rezipiert worden ist. Also nicht von Studenten der Philosophie und nicht von Laien und nicht von Philosophieinteressierten, sondern der von Künstlern rezipiert worden ist, die dann ihre künstlerische Praxis maßgeblich versucht haben zu orientieren an der Kunstphilosophie Arthur Schopenhauers. Und zwar nicht nur Künstler des 19. Jahrhunderts, sondern bis weit hinein ins 20. Jahrhundert. Und vor allem, das ist das Interessante und vielleicht auch auf den ersten Blick nicht ganz leicht zu erklärende, vor allem Künstler, die wir der ästhetischen Avantgarde des 20. Jahrhunderts zurechnen, waren zum Teil zumindest in hohem Maße von Schopenhauer beeinflusst. Ich nenne jetzt nur sozusagen die ganze Spannbreite zu zeigen, des Einflusses von Schopenhauer auf die Kunst der Moderne. Zwei Künstler, der eine, der am Anfang steht, der erste war, der sein gesamtes künstlerisches Schaffen neu orientiert hat, nachdem er Schopenhauer gelesen hatte. So etwas wünscht man sich natürlich als Philosoph. Wenn man schreibt ein Buch und dann ein Künstler, der in der Welt berühmt werden sollte, liest es und weiß, es geht so nicht weiter. Er muss es alles anders machen, muss alles umstellen, muss alles umschreiben. Und das war Richard Wagner gewesen, der nicht ganz unumstrittene Musikdramatiker, der in einer Krisenphase seines Lebens Schopenhauer entdeckt, in der Phase, wo er gerade mitten in der Arbeit am Ring des Nibelungen war, also sein monströses Gesamtkunstwerk. Und mitten in dieser Arbeit liest er Schopenhauer und macht die Erfahrung, also was er bis jetzt gemacht hat, geht so nicht weiter, konzipiert das alles um und bringt sozusagen diese Ring-Tetralogie dann in ganz anderer Weise zu Ende unter dem Einfluss Schopenhauers, als es ursprünglich geplant gewesen war. Es gibt auch, man kann also das hat man fest, Musikwissenschaftler, Philologen, Philosophen haben das festgestellt, ziemlich genau sagen, wo der Bruch ist bei Richard Wagner, wo er jetzt Schopenhauer gelesen hat und wo es dann plötzlich ganz anders weitergeht. Und aus Siegfried, dem Erlösungshelden, der ursprünglich konzipiert war, ja, und der sozusagen als germanischer Revolutionär die Welt erlösen wollte, wird dann die Götterdämmerung, also alles geht unter. Das ist natürlich Schopenhauers Pessimismus ganz kurz gefasst. Und am Ende dieser Entwicklung im 20. Jahrhundert, als großer, bekennender Schopenhauerianer, steht dann Samuel Beckett. Ein ganz anderer Art von Künstler, Avantgardist, experimenteller Autor, mit einer Tendenz zu einer Sprachbewusstsein oder einer Sprachverknappung bis ins Extrem. Und das zeigt schon, jetzt fragt man sich natürlich, also was kann so völlig unterschiedliche Künstlertypen und so völlig unterschiedliche Kunstformen, wie sie durch Richard Wagner oder Samuel Beckett repräsentiert sind, was können die beide sozusagen am Schopenhauer gefunden haben? Was ist das Faszinierende sozusagen in dieser Kunstphilosophie Schopenhauers, vor allem für die Künstler selber, für die künstlerische Tätigkeit und sozusagen für die künstlerische Praxis? Das gründet, so könnte man sagen, in einer sehr, sehr grundsätzlichen Positionierung Schopenhauers, die wiederum, so könnte man sagen, sind wieder pointiert anti-hegelianisch gedacht ist. Denn Schopenhauer hat sowohl in seinem System als auch in Nebenarbeiten der Kunst gegenüber der Philosophie absolute Priorität eingeräumt. Er hat dieses Verhältnis von Philosophie und Kunst, ja, das bei Hegel so aussah, dass die Philosophie die Kunst überbietet, ja, und letztlich überholt, hat Schopenhauer umgedreht gesehen. Ja. Gegenüber der Kunst erscheint die Philosophie als defizitär. Ja. Und das muss ein Künstler natürlich sehr angenehm berühren. Ja. Warum ist das allerdings jetzt so bei Schopenhauer? Da muss man auch ein bisschen ausholen und ganz kurz Schopenhauers Grundgedanken in Erinnerung rufen, vor denen sich dann abzeichnet, welche große Bedeutung die Kunst hier für ihn einnehmen konnte. Nämlich der Grundgedanke Schopenhauers war ja, dass wir sozusagen Wesen sind, die letztlich dem Prinzip unterliegen, das er den Willen genannt hat. Und das ist nicht der subjektive Wille, also unser Empfinden, was ich will oder was ich nicht will, sondern es ist eher das, was man vielleicht dann eher freudianisch als die gesamte Triebstruktur des Menschen nennen könnte. Ja? Eher Lebenswillen. Eher Lebenswillen, wir unterliegen diesem Willen. Dieser Wille ist das, was wir in Raum und Zeit begehren und erreichen können. Ja, wir wollen Leben, wir wollen Lust, wir wollen Nahrung, wir wollen uns fortpflanzen, wir wollen Erfolg, wir wollen Anerkennung, das treibt uns, ja, das lässt uns nicht ruhen, das bewegt uns, das macht unser Leben aus. Und gleichzeitig, das wäre noch nicht so schlimm, ja, aber gleichzeitig, so Schopenhauer, führt alles das, was wir als Lebenstätigkeit vollziehen, also diese Realisierung dieses Willens, führt allalong dazu, dass wir leidende Wesen sind. Das heißt also, entweder weil nichts gelingt, weil jeder befriedigte Trieb sich irgendwann einmal dann doch als unbefriedigt erweist, weil die Form der Befriedigung mit Schmerz verbunden ist und weil wir prinzipiell einsehen müssen, auch wenn wir den Willen zum Leben haben, sind wir sterbliche Wesen. Das heißt, dieser Wille zum Leben steht immer unter dem Schatten des Leides und des Todes. Schopenhauer, der sehr stark einer der ersten europäischen Denker war, der sehr stark von der indischen Philosophie beeinflusst war, vom Buddhismus, namentlich der damals bekannt wurde in Europa. Schopenhauer war sozusagen von dieser Vorstellung der buddhistischen Philosophie, dass es letztlich darum gehen müsste oder darum gehen sollte, sich aus diesen Zwängen des Daseins, aus dieser Gesetzen von Raum und Zeit, aus diesem Prinzip der Kausalität und des Willens, aus diesem Netz von Begieren und Leidenschaften, ja, die ja wirklich Leidenschaften, ja, aus diesem Getriebensein zu befreien, ja, und jene Ruhe und Gelöstheit und Losgelöstheit von allem zu finden, wie sie diese Nirvana-Konzeption der indischen Philosophie auch andeutet. Und gleichzeitig wissen wir, es geht aber nicht, ja, denn dieser Wille in uns ist stark, auch wenn er ständig wieder dementiert wird. Ja, Enttäuschungen werfen uns vielleicht zurück, aber bringen uns nicht dazu, völlig zu entsagen. Ja, wir probieren es halt noch einmal und noch einmal und noch einmal. Ja? Und dieser Wille hindert uns sozusagen an zweierlei. Also könnte man sagen, er hindert uns an der Seelenruhe. Wir werden als aktive Wesen nie wirklich glücklich werden, weil die Summe der Enttäuschungen, so Schopenhauer, auch in einer schönen, fast mathematischen Formulierung, die Summe der Enttäuschungen eines Lebens immer größer sein wird als die Summe, als die Momente des Glücks. Schon aus prinzipiellen Gründen muss das so sein, weil Glück so schwer und so selten erreichbar ist und auf der anderen Seite die Möglichkeiten, Glück zu zerstören, unendlich sind. Ja? Und wenn auf der einen Seite man hat 5 Möglichkeiten, glücklich zu sein, aber es gibt unendlich viele Möglichkeiten, dass dieses Glück wieder zerstört wird, dann ist völlig klar, rein mathematisch kann sich das für ein glückliches Leben nicht ausgehen. Ja? Die Wahrscheinlichkeit, dass man unglücklich wird, ist wesentlich größer, schon aus mathematischen Gründen. Sie können das auch natürlich am eigenen Leben nachvollziehen und überprüfen. Sie brauchen nur überlegen, was sind für Sie so wirklich die Ingredienzen des Glücks, was sind die großen Glücksmomente, und dann überlegen Sie sich, wie viele Möglichkeiten gibt es, dass die zerstört werden. Ja? Völlig egal, was Sie sich überlegen. Ja? Wenn Sie eine Variante getroffen haben, was Sie glücklich macht, es fallen Ihnen sofort 100 Dinge ein, die natürlich per Zufall oder wie auch immer, Böswilligkeit, was man nicht kontrollieren kann, was nicht in unserer Macht steht, dieses Glück zerstören können. Ne? Weil der einfachste und naheliegendste Fall ist, Sie freuen sich auf einen Urlaub und werden vorher krank. Ja? Nichts ist mit dem Glück, Sie müssen zu Hause bleiben. Ne? Und ob das dann zu weiteren Unglück führt, wenn der Partner allein fährt, ja, da haben wir schon das Nächste. Ja? Und Sie haben sich so darauf gefreut und hinterher eine große Misere. So einfach geht es und das ist noch wirklich trivial, ja? Das ist noch nichts wirklich Dramatisches. Das heißt also, dieser Wille zum Leben, interessanterweise, macht uns leidend und wir können uns trotzdem nicht von diesem Leiden befreien. Das ist das eine. Und das andere ist, dieser Wille zum Leben macht uns gewisserweise, so Schopenhauer, auch in einem erkenntnistheoretischen Sinne blind. Ich zitiere jetzt sozusagen die saloppe Form dieser erkenntnistheoretischen Überlegung. Er schreibt es aber wirklich selber. Kann man tatsächlich als leibliches, von diesem Willen bestimmtes Wesen vernünftig über die Welt nachdenken. Ja? Man sitzt zum Beispiel am Schreibtisch und möchte jetzt ein Problem lösen und die Verdauung meldet sich. Ja? Oder der Hunger meldet sich. Oder das Schlimmste, was einem Forscher überhaupt passieren kann, der Sexualtrieb meldet sich. Ja? Wie soll man hier noch einen klaren Gedanken fassen? Aber der klare Gedanke ist eine Voraussetzung dafür, dass man überhaupt etwas erkennen kann. Jetzt ist aber Schopenhauer davon ausgegangen, da war er in dem Punkt nicht ganz unähnlich Hegel, weil beide bis zu einem gewissen Grad Platoniker waren, dass die Wahrheit natürlich jetzt nicht nur die experimentell empirisch-wissenschaftlich erforschbare Wahrheit ist, sondern die letzte Wahrheit, es wäre die letzte Form der Erkenntnis, es wäre tatsächlich die platonischen Ideen, sozusagen in ihrer Reinheit, in ihrer Klarheit, in ihrer Wahrheit eben anschauen zu können, erkennen zu können, sich wirklich auf das Wesentliche konzentrieren zu können oder wie Spinoza mal so schön formuliert hat, die Welt aus dem Gesichtspunkt der Ewigkeit betrachten zu können. Ja? Sub specie aeternitatis. Aber dazu müsste ich mich selber in einen Zustand versetzen, der mich von den Bedingtheiten meines vom Willen und von meinem Trieb, von meinem Begehren determinierten Seins befreien könnte. Und jetzt kommt die Point der Geschichte. Es gibt nur in unserem irdischen Dasein eine Möglichkeit, wo ich mich zumindest für eine gewisse Zeitspanne aus diesem Bedingtheit meines Trieblebens befreien kann und mich tatsächlich diesen Formen von Entsagung und Erkenntnis widmen kann, nämlich in der kontemplativen Versenkung in die Kunst. Die Kunst, so Schopenhauer, das ist eine schöne Theorie und man versteht vielleicht, warum gerade die Künstler diese Theorie geliebt haben, ja lieben mussten. Denn die Kunst, so Schopenhauer, ist die einzige vom Menschen hervorgebrachte Macht, die stark genug ist, wo es zumindest für eine gewisse Zeit aus diesem Bann des Willens, aus dem Bann des Triebes, aus dem Banne von Raum und Zeit zu ziehen und uns die Möglichkeit zu geben, uns in dieser Zeit in einer Art und Weise konzentriert übervermittelt, über die Schönheit konzentriert mit der Wahrheit auseinanderzusetzen, wie es sonst nie geht und nie gibt. Und Sie spüren jetzt in dieser notgedrungenen, verkürzten Darstellung einerseits die Verwandtschaft zu Hegel. Es geht auch bei Schopenhauer das Kunstwerk als Medium der Wahrheit. Schönheit und Sinnlichkeit als Wege zum Geist. Allerdings ist das bei Schopenhauer jetzt anders als bei Hegel. Keine historische Epoche, die jetzt durch Philosophie und Wissenschaft überholt worden wäre oder überboten wäre, sondern bei Schopenhauer ist es ein systematisches Argument, warum die Kunst das kann, weil der sinnliche Schein, den wir jetzt Schönheit nennen, wobei Schopenhauer der Erste ist, der sagt, Schönheit lässt sich inhaltlich nicht definieren. Ja? Und sozusagen das klassizistische Schönheitsideal, sozusagen ist ein historisches Schönheitsideal. Ja? Sondern Schönheit ist nichts anderes als die Fähigkeit, über die Sinnlichkeit unseren Geist zu fesseln. Ja? Und das ist das, was die moderne Kunst inspiriert hat. Ja? Sie hatte hier einen Schönheitsbegriff, der sie nicht an irgendwelche Vorbilder gekoppelt hat, sondern der tatsächlich sozusagen in der Schönheit nichts anderes sah als eine Möglichkeit, die konventionelle Raum- und Zeiterfahrung der Menschen ansonsten im Alltag unterliegen, aufzusprengen und sozusagen neue Denk- und Gefühlswelten zu erschließen. Und diese Möglichkeit der Schönheit, ja, uns hier rauszureißen aus diesem Strom der Zeit und aus diesen Bedingtheiten der Kausalität, ist die ureigenste Fähigkeit der Kunst. Weshalb diese Form von Erkenntnis über das Medium der Schönheit auch nur in der Kunst möglich ist und nicht in der Philosophie und nicht in der Wissenschaft und nirgendwo sonst. Denn nirgendwo sonst sind wir sozusagen so gebannt und sind wir so bereit, unsere eigene Sinnlichkeit zu vergessen, um einer anderen Sinnlichkeit willen, die uns weiterführt, die unsere eigene Sinnlichkeit sozusagen transzendiert und die unsere eigene Sinnlichkeit überschreitet. Oder wie das Schopenhauer, ich zitiere auch hier mal kurz wörtlich, damit wir den Originalton hören, die Kunst reißt das Objekt ihrer Kontemplation heraus aus dem Strome des Weltlaufs und hat es isoliert vor sich. Sie bleibt daher bei diesem Einzelnen stehen. Das Rad der Zeit hält sie an. Die Relationen verschwinden in ihr. Nur das Wesentliche, die Idee, ist ihr Objekt. Das heißt also, man kann an bildende Kunst denken, man kann an Musik denken, man kann an Literatur denken, wo immer nach Schopenhauer gelingt es, der Kunst sozusagen etwas zu isolieren, in seiner Reinheit darzustellen und uns dadurch die Möglichkeit zu geben, indem wir uns kontemplativ in dieses Kunstwerk versenken, nicht nur uns selbst zu vergessen, sondern darüber hinaus eben tatsächlich das zu erkennen, was nur das Kunstwerk so darstellen kann. Und deshalb ist sozusagen diese Möglichkeit des Kunstwerkes eine doppelte. Auf der einen Seite für den Künstler die Möglichkeit, etwas in einer Reinheit und Wahrheit darzustellen, wie es sonst nicht denkbar ist, dabei sich selbst auch zu vergessen, und für den Kunstbetrachter, für den Rezipienten, sich durch die kontemplative, also diese Idee der kontemplativen Versenkung des Kunstwerks, durch diese Idee der Kontemplation sozusagen seines Willensdrangs, wie Schopenhauer schreibt, sich zu entledigen, sich zu versenken und damit einer Wahrheit teilhaftig zu werden. Aber nicht nur das. Indem es den Menschen gelingt, sich über diese Vermittlung oder über diese Versenkung in die Kunst, sich seines Willensdrangs zu erledigen, erlebt er wenigstens für diese 2, 3, 4 Stunden genau das, was ihm ansonsten in seinem Leben nicht möglich ist, nämlich die Befreiung und die Beruhigung, die damit verbunden ist. Die Befreiung von diesem Trieb und die Beruhigung, die Gelassenheit, die Ruhe, die Erkenntnis, alles das, was meine Triebe mir sagen, ist so wichtig nicht. Schopenhauer hat sozusagen neben der erkennenden Funktion der Kunst, also Kunst als Medium der Wahrheit, noch eine zweite Funktion der Kunst erkannt, behauptet, nämlich Kunst als Quietiv, wie er es formuliert hat, als Beruhigungsmittel. Im ganz wörtlichen Sinn als Beruhigungsmittel. ein Beruhigungsmittel, das ein bisschen sozusagen Gelassenheit gibt, ein bisschen befreit von diesem triebhaften Streben, von dem wir ansonsten gekennzeichnet sind. Und das kann Kunst deshalb, weil sie uns aus diesem Raum, in dem wir uns sonst bewegen, herausreißt, in ihre eigene Raumzeitstruktur überführt und uns ihre eigene, so könnte man sagen, Zeitformen überstülpt, was ja auch bedeutet, dass die Auseinandersetzung mit Kunst immer eine Zeit bedeutet, die in dem an sich so hektischen Leben oder dem so hektischen Leben entgegengesetzt ist. Ja? Kunst geht es ja nicht darum, uns fit zu machen für den Konferenzkampf, sondern Kunst geht, schopenhauerianisch formuliert, darum, uns wenigstens für 3 Stunden am Abend oder wenn Sie eine Wagner-Oper hören, um diesen Schopenhauerianer noch einmal zu zitieren, für 5 Stunden am Abend, ja, aus diesem Konkurrenzkampf herauszureißen, uns etwas zu erkennen zu geben über uns selber und uns gleichzeitig sozusagen eine Ruhe zu geben, sich uns auf etwas konzentrieren, kontemplativ, dass wir uns kontemplativ etwas versenken können, uns auf etwas konzentrieren können, wo alles andere keine Rolle spielt. Ja? Deswegen ist das Klingeln eines Mobiltelefons während einer Theateraufführung, eines Konzertes so besonders störend. Ja? Nicht nur, weil es unhöflich ist und weil man es nicht tut, ja? Sondern weil es damit das Prinzip der Kunst konterkariert, dass alles, was ansonsten in der Lebenswelt wichtig ist, dort nicht wichtig ist. Ja? Weshalb Händeklingler in Konzerten strengstens bestraft werden. Gut, da war noch eine Frage. Oder hat sich das erübrigt?
Ja, wenn muss schön sein.
Das habe ich vorher versucht zu zeigen, das war, ist vielleicht nicht klar rübergekommen. Er spricht zwar von Schönheit, als jenem Medium, das uns gefangen nimmt. Ja? Aber wenn wir es eher umgekehrt definieren, eine Kunst, die imstande ist, uns auf diese kontemplative Art und Weise aus dem Strom des Lebens herauszureißen, das ist schöne Kunst. Ja? Er hat keinen normativen Begriff von Schönheit mehr. Er hat kein Schönheitsideal mehr. Sondern schön ist genau das, was uns so fasziniert, dass wir alles andere darüber vergessen. Das ist... Bitte? Nein, also Werke, die im klassischen Sinn nicht den Schönheitsidealen entsprechen, können für Schopenhauer durchaus schön sein.
Zweite ja? Wort, es braucht ja von dem Kunstbetrachter auch ein Einverständnis, sich versenden zu lassen. Das heißt, das wird für mich so einseitig. Die Kunst zieht alle Dinge fahren, die sie machen können. Und dass er den Kunstbetrachter gar nicht zumutet, dass er es selber reinfallen lassen kann. Weil man braucht eine Art Instrument, um Kunst zu betrachten.
Ja, sagen wir mal, es braucht natürlich eine gewisse Bereitschaft, es braucht vielleicht sogar bestimmte ästhetische Sensibilität, womöglich sogar Bildung. Ja? Aber das Entscheidende bei Schopenhauer ist, dass das Kunstwerk, wenn es tatsächlich in diesem Sinne Kraft hat, ja, dass das eine Kraft ist, der man sich nur schwer entziehen kann. Ja? Also er ist schon auch einer derjenigen Kunsttheoretiker, der der Kunst so etwas wie bis zu einem gewissen Grad auch eine emotional überwältigende Kraft zuschreibt. Weil ansonsten wäre es ja wieder sozusagen eine rationale Willensentscheidung. Ich lasse mich jetzt auf das Kunstwerk ein. Das spielt sich eine Rolle. Ja? Aber die Kraft eines Kunstwerks sozusagen muss aus sich heraus allein auch fundiert sein. Ja? Ein Kunstwerk, das mich nicht bannen kann, wird mich nicht bannen, auch wenn ich sage, ich will mich jetzt darauf konzentrieren. Es muss sozusagen das Kunstwerk aufgrund seiner Struktur diese Faszinationskraft haben, die es erlaubt, dass ich alles andere vergesse, auch wenn ich es vielleicht gar nicht vergessen will.
Ja? Das heißt, dass fairerweise wäre ein Fußballspiel Kunst, weil so viele Leute im Rand
sind. Es ist eine interessante Frage. Ja? Und es gibt auch immer wieder Versuche zu zeigen, dass gerade Fußball und Kunst sehr viel unter diesem Aspekt zu tun haben. Ich würde sagen, was der Fußballspiel im Gegensatz zum schopenhauerischen Kunstwerk fehlt, ist erstens der rein kontemplative Aspekt, Ich habe noch nie den Eindruck gehabt, dass die Mengen, die Masse in einem Stadion sich kontemplativ verhalten. Ja? Allein das Grölen, das Schreien, das Bier trinken, das Feuerwerk abspielen und die berühmte Welle ist das Gegenteil des Verhaltens eines Kunstbetrachters im schopenhauerischen Sinne. Und das Zweite, was man leider sagen muss, das Kunstwerk muss auch die Kraft haben, die Wahrheit einer Idee zu repräsentieren. Und jetzt kann man sagen, ja, die Wahrheit der Idee des Fußballspiels ist es, hier, Mensch, siehst du, was Konkurrenz heißt. Aber auf die Dauer, um das zu erkennen, genügt es einmal ein Spiel zu sehen. Ja? Das heißt, die Idee des Spiels ist prinzipiell eine andere als die des Kunstwerks bei Schopenhauer, obwohl das spielerische Element natürlich eine Rolle spielt. Da habe ich in einer Vorlesung schon drüber gesprochen, wenn Sie sich erinnern. Und das ist natürlich auch da. Ja? Aber es ist eher das Spiel mit der Fantasie und weniger das Spiel mit dem Ball. Es ist eher sozusagen die Imagination, das Spiel mit der Imagination, mit mimetischen Verhaltensweisen, mit Mimikry, mit Darstellungsformen und nicht der Wettkampf. Aber was am Fußball fasziniert, ist der Wettkampf. Ja? Leuten nur zuzuschauen, die artistisch mit dem Ball umgehen können, auf einem Strand zum Beispiel, da schaut man 5 Minuten hin, denkt sich nett, könnte vielleicht ein guter Fußballer werden, aber das ist nicht abendfüllend. Abendfüllend ist nur der Wettkampf. Okay? Danke.